Wir haben heute das Thema der Preis vom Nichtvergeben, der Preis vom Vergeben. Das Gleichnis, das Jesus in Matthäus 18 erzählt hat, handelt von einem König, der mit seinen Knechten abrechnet. Ich habe hier mal so eine kleine Skizze gemacht. Wir füllen die danach nach und nach aus. Das soll so ein bisschen verbildlichen, wo wir uns gerade befinden. Dieser Knecht, er ist diese Person in der Mitte mit diesen zwei Sprechblasen. Dieser Knecht schuldete dem König 10.000 Talente. Und das ist sehr schwierig umzurechnen, wie viel das heute ungefähr ist. Man kann es mal probieren. Eine Möglichkeit ist so, ein Talent, sind ja 10.000 Talenten Schulden, ein Talent ist circa 6.000 Denare. Und ein Denar war damals ein Tageslohn. Also die Schuld war ein 60 Millionstel eines Tageslohns. Und jetzt kannst du mal einen Schweizer Tageslohn nehmen und den mal 60 Millionen rechnen und dann kommst du auf eine unglaublich große Zahl, eine unglaublich große Schuld, Millionenschuld, Milliardenschuld, unbezahlbar für die damalige Zeit, fast unvorstellbar auch, dass man so etwas je haben könnte. Und trotzdem bittet dieser Knecht den König, hab Geduld. Hab Geduld mit mir. Ich will es zurückzahlen. Irgendwo war diese unrealistische Hoffnung von diesem Knecht, dass er die Schuld begleichen könnte, sich aus eigener Kraft befreien kann. Und dann passiert noch das Unvorstellbarere. Der König erbarmt sich über diesen Knecht und er lässt ihm die ganze Schuld. Der Knecht durfte als Schuldloser und als freier Mensch zurück in seinen Alltag gehen. Doch bei der nächsten Gelegenheit, als er einen Mitknecht sah, sprang er diesem an die Kehle und wollte seine Schulden zurückbekommen. Dieser Mitknecht hat ihm noch etwas geschuldet. Vergleichsweise, es war eine gute Schuld, aber vergleichsweise nicht nennenswert. Es handelt sich ungefähr um 3 Monatslöhne. Oder so, nach dieser Zahlenangabe. Und dieser Mitknecht bittet auch, hab Geduld. Ich will es zurückzahlen. Doch der begnadigte Knecht wollte nicht warten. Er sperrte seinen Mitknecht ins Gefängnis und sagte eigentlich, leide. Leide für die Schuld, die du bei mir hast. Als dieser Knecht vor dem König stand, begegneten ihm Erbarmen und Schuldenerlass. Und jetzt war ziemlich eine vergleichbare oder eine Situation, wo jemand ihm etwas schuldet und dann ließ er Gefängnis und Gnadenlosigkeit herrschen. Andere Mitknechten, die sind da unten im Bild, die sahen das. Das sind 2 Augen. Und so, jetzt habe ich es richtig. Ungerechtigkeit. Ungerechtigkeit. Sie hatten diese Ungerechtigkeit gesehen und gingen zum König und erzählten ihm von dieser Ungerechtigkeit, die sie gesehen haben. Und der Umgang des Knechts mit seinem Mitknecht hat alles verändert in dieser Situation. Der König sagte zu diesem Knecht, du böser Knecht. Und dieses Wort, das der König dort gebraucht, ist das gleiche Wort, wie im Neuen Testament auch der Teufel beschrieben wird als der Böse, das Innerste von diesem Knecht, das innerste Böse, das in ihm verankerte Böse, wurde plötzlich offenbar. Es zeigte sich. Alle konnten es sehen, wie es in ihm drinnen aussieht. Der Knecht war in vollem Bewusstsein, mit ganzer Überzeugung und absolut willentlich böse. Und das kann der König nicht durchgehen lassen. Er nimmt diesen Knecht und setzt ihn ins Gefängnis, bis dieser Knecht seine ganze Schuld abbezahlt hat. Diese unbezahlbar große Schuld. Und Jesus schließt mit den Worten: So wird auch mein himmlischer Vater euch tun, wenn ihr nicht ein jeder seinem Bruder von Herzen vergebt. Kann das sein, dass Jesus so etwas Hartes sagt? Ist es nicht so, dass wir bei Gott bedingungslos angenommen sind? Kommt es wirklich auf unser Handeln drauf an? Kann Gott seine Vergebung wieder zurücknehmen? Zu einem gewissen Teil lässt uns dieses Gleichnis niedergeschlagen zurück. Und ich denke, es ist auch gut, dass es das mit uns macht, weil es geht um nichts Geringeres als Leben und Tod. Um die Ewigkeit, um das, was Gott uns geben will. Vergebung ist nicht ein Thema, über das wir einfach so leichtfertig, oberflächlich hinübergleiten können. Vergebung stößt ins Zentrum des christlichen Glaubens hinein. Es stellt uns direkt in die Gegenwart Gottes hinein. Und dann wird es entweder enorm befreiend oder sehr, sehr einengend. Du kannst es vielleicht einwenden, ja, also Vergebung ist für mich unwichtig. Und es kann sein, dass Vergebung für dich keine Rolle spielt, wenn du niemandem Rechenschaft schuldig bist. Wenn es aber einen Gott gibt und wenn es Menschen gibt, denen wir Rechenschaft schuldig sind gegenüber dem, was wir ihnen sagen oder nicht sagen, tun oder nicht tun, wie wir leben, dann wird Vergebung für jeden Einzelnen von uns sehr wichtig. Weil wir laden in unserem Alltag, in unserem Leben Schuld auf uns. Die Bibel spricht von Sünde, die wir begehen, wenn wir nicht nach Gottes Wille handeln, wenn wir unser Leben von Gott bekommen haben. Und wir fragen nicht Gott danach, was wir mit unserem Leben tun sollen. Wir leben nicht nach seinem Willen. Dann nennt das die Bibel Sünde. Und das, diese Sünde, kann zwischen der Beziehung zwischen mir und Gott herrschen, aber auch zwischen mir und meinem Mitmensch. Und wir merken, sündlos zu leben ist eigentlich unmöglich. Wir sind nicht perfekte Menschen. Und deshalb ist Vergebung so wichtig, weil wir Schulden auf uns laden wie dieser Knecht. Und wir laden Schulden auf uns, die wir niemals bezahlen können. Und die Bibel spricht so zentral von Vergebung, weil sie das einzige Mittel gegen die Sünde ist. An anderen Stellen im Neuen Testament lesen wir auch davon, dass es darauf ankommt, wie wir mit unseren Glaubensgeschwistern, mit unseren Mitmenschen umgehen. Zum Beispiel Matthäus 25. könnt es gerne nachlesen, wo Jesus dort über das Miteinander zwischen Menschen lehrt und was es für eine Auswirkung hat auf die Beziehung mit Gott. Und genauso wie unser Verhältnis zu Gott eigentlich Einfluss auf unsere zwischenmenschlichen Beziehungen haben sollte, hat auch unser Umgang miteinander Einfluss auf die Beziehung mit Gott. In anderen Worten sagt es Johannes in seinem ersten Brief, 1. Johannes 4,20, wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er gesehen hat, kann nicht Gott lieben, den er nicht gesehen hat. Und wir haben die Möglichkeit, so zwischen zwei Lebensstilen zu unterscheiden, zwei Lebensstile zu führen. Der eine ist der vergebende Lebensstil und der andere ist der nicht vergebende Lebensstil. Und beide Lebensstile, der vergebende Lebensstil und der nicht vergebende Lebensstil, haben ihren Preis. Der nicht vergebende Lebensstil entdecken wir darin, dass der Knecht mit seinem Mitknecht, dass er diesem Mitknecht nicht vergeben wollte. Kennst du das, dass dir jemand etwas angetan hat? Sich etwas zu Schulden kommen ließ? Und jetzt lässt du ihn schmoren. Jetzt lässt du ihn einfach mal erleben, wie das ist, schuldig zu sein. Er oder sie, diese Person, soll leiden. Geschieht ihm recht. Mich hat er verletzt. Jetzt soll es ihm auch schlecht gehen. Er soll dafür bezahlen. Ich kenne das von meinem Leben und gerade während den Vorbereitungen dieser Predigt zeigte mir Gott klar auf, wo ich so einer möglichen Schuld immer noch hinterher hing und diese festhielt. Und in diesem Moment ist Loslassen von dieser Schuld, des anderen, enorm befreiend. Wenn wir an der Schuld des anderen festhalten, wird die Selbstzentriertheit immer größer. Am Anfang sind wir vielleicht noch das arme Opfer. Ja, uns ist Unrecht angetan worden. Es hat mich verletzt. Das hat mich beleidigt. Ich wurde ausgestoßen. Ich wurde schlecht behandelt. Ich wurde auf irgendeine Weise verletzt. Und es kann sehr gut sein, dass es auch wirklich nichts Gutes gibt an dem, was mir angetan worden ist. Aber dann entwickeln wir uns weiter vom Opfer zum richtenden und unterdrückenden Herrscher. Wir entscheiden, wie viel und was der andere uns zurückbezahlen muss. Wir entscheiden, was er tun muss, damit wir uns besser fühlen. Wir wollen den anderen leiden sehen. Wir wollen genug tun. Wir wollen Minimum, dass er das Vollständige begleicht. Minimum das. Wenn es mehr ist, ist auch gut. Aber Minimum das. Vollständige Begleichung. Und dabei merken wir gar nicht, wie uns diese Opferhaltung, dieser Zorn, diese Wut, die wir vielleicht haben, mehr und mehr einnimmt. Wir sind gefangen in dem. Und das Gefängnis haben wir uns durch unser Nichtvergeben selbst aufgebaut. Der Preis für den nicht vergebenen Lebensstil ist hoch. Und er ist enorm hoch. Dein Gegenüber kann niemals bezahlen, was er dir schuldet. Keine Chance. Du bezahlst selbst dafür. Du bezahlst mit deiner Freiheit, mit deinem Leiden, mit dem, dass du voller Wut und Zorn bist. Und letztendlich führt ein nicht vergebender Lebensstil zur ewigen Bestrafung. Ein christlicher Schriftsteller, Frederik Buchner, hat mal über den Zorn geschrieben und er spricht von Hauptsünden als Sünden, die einen weiten Einfluss in unser Leben haben. Er schreibt, von den 7 Hauptsünden ist die Wut, also der Zorn, wahrscheinlich die lustigste. Seine Wunden zu lecken, über längst vergangene Kränkungen zu schmatzen, sich die Aussicht auf noch kommende bittere Auseinandersetzung auf der Zunge zergehen zu lassen, den Schmerz, der einem zugefügt wird und den Schmerz, den man zurückgibt, bis zum letzten Bissen auszukosten. In vieler Hinsicht ist das ein Festmahl, das einem König würdig ist. Der größte Nachteil ist, dass das, was sie verschlingen, sie selbst sind. Das Skelett auf dem Festmahl bist du. Ein nicht vergebener Lebensstil, sich selbst zerfleischend. Demgegenüber steht der vergebende Lebensstil. Und den vergebenden Lebensstil entdecken wir in der Großherzigkeit des Königs. In Vers 27 steht, der Herr, also der König, der Herr jenes Knechtes wurde innerlich bewegt, gab ihn los und erließ ihm das Darlehen. Wir überlesen vielleicht häufig diesen Satz schnell mal, doch er beinhaltet eigentlich 3 Schritte zur rechten Vergebung. Und die können wir auch in unserem Miteinander uns zum Vorbild nehmen. Das erste ist, er wurde innerlich bewegt. Das Wort, das hier benutzt wird für dieses innerlich bewegt werden, wird in verschiedenen Übersetzungen mit Erbarmen haben, mit Mitleid, innerlich bewegt übersetzt. Was das Wort in seinem Kern beschreibt, ist, es drehen mir sich die Eingeweide um, voller Mitleid. Hast du das auch schon mal so eine Situation erlebt, in der dein Bauchkopfstand zuschnürte und du irgendwie nicht weiter weißt, so fast wie gelähmt bist? Und hier geht es genau um so ein Ergriffensein. Dieser König war voll Mitleid, voll Erbarmen. Es drehten sich ihm seine Eingeweide um, als er diesen Knecht sah und diese große Schuld, die er nicht begleichen konnte. Wir sind ziemlich schnell im Verurteilen, aber im Mitleiden sind wir sehr langsam. Die Schuld des anderen machen wir häufig sehr groß und können wir ohne Problem in einen riesen Elefant machen und sagen, oh, der ist ein Lügner und der ist sowieso am Grund schlecht und ich habe nichts anderes erwartet, aber die eigene Schuld kann man drüber hinwegschauen, ist nicht so schlimm. Vielleicht lügt uns jemand an, er ist gerade ein Lügner. Wenn wir dann die Frage bekommen, ja, lügst du dann manchmal auch selbst? Ja, aber es ist halt schwierig zum Teil. Weißt, nur kleine Sachen, so Notlügen, ist ja nicht böse gemeint. Aber die andere Person, wenn sie lügt, okay, oh, das ist ganz groß. Der König im Gleichnis wurde innerlich bewegt. Innerlich bewegt von der Situation, in der der Knecht war. In der wahrscheinlich der Knecht aus Eigenverschulden war. Der König identifizierte sich mit diesem Mann. Er leidete mit, er wurde innerlich bewegt obwohl den König eigentlich keine Schuld traf. Die Schuld war ganz bei diesem Knecht. Sind wir wirklich besser als die Person, die wir leiden sehen wollen, der wir nicht vergeben wollen? Sind wir wirklich besser? Oder bewegt es uns, unser Innerstes, dass auch wir schon vielleicht in ähnlichen Situationen waren, dass wir eigentlich mit dieser Person vieles gemeinsam haben? Durch Zorn schließen wir uns selbst ins Gefängnis. Durch Mitleiden und Identifikation mit dem Gegenüber erleben wir Freiheit. Ein zweiter Punkt, das der König machte, er gab ihn los. Wenn wir mitleiden, fällt es uns leichter loszulassen. Wir merken, dass wir gar nicht besser sind. Auch wir benötigen immer wieder Erbarmen von anderen, die vielleicht nicht an unsere Schuld denken, uns diese wieder vorhalten, an unserem Unvermögen festhalten und manchmal heißt es loszulassen, ohne zu wissen, ob das Gegenüber mein Mitleid schätzt oder nicht. Der König erließ dem Knecht eine Milliardenschulde und es ist nur schwer vorstellbar, dass der Knecht diese Schuld einfach durch fahrlässige Zufälle irgendwie erwirtschaftet hat. Da musste eine bewusste und mutwillige Unterschlagung stattfinden. Vielleicht Korruption oder böswilliges Handeln. Irgendetwas, dass so eine große Schuld überhaupt möglich ist. Unvorstellbar groß. Und doch ließ der König ihn gehen, zurück an seinen Ort, zurück in seine Aufgaben, zurück in sein Amt. Das ist auf ganzer Linie eine Chance auf Neustart. Und dann zeigt sich der wahre Charakter von diesem Knecht. Unbarmherzig, böswillig und gnadenlos. Und das gab den Ausschlag dafür, dass der König ihn wieder zu sich bringen ließ und ihn bestrafte. Jemanden loszugeben, nicht mehr festzuhalten, ist nicht ein Freifahrtschein für den anderen, einfach weiter böse Sachen zu machen. Einige Verse davor, in Matthäus 18, Vers 15 und bis 17, sagt Jesus, wenn aber dein Bruder sündigt, so geh hin, überführe ihn zwischen dir und ihm allein. Wenn er auf dich hört, so hast du einen Bruder gewonnen. Wenn er aber nicht hört, so nimm noch einen oder zwei mit dir, damit aus Zweier- oder Dreierzeugen Mund jede Sache bestätigt wird. Wenn er aber nicht auf sie hören wird, so sag es der Gemeinde. Wenn er aber auch auf die Gemeinde nicht hören wird, so sei er dir wie der Heide und der Zöllner. Es geht in diesen Versen nicht um Niederdrücken, es geht darum, Menschen für Jesus zurückzugewinnen. Sie auf Jesus wieder auszurichten. Unseren Mitmenschen dazu zu führen, dass er wieder zu Jesus ausgerichtet leben kann, dass er wieder in die Begegnung mit Jesus kommen kann. Aber das sollen wir schön der Reihe nach tun und auch nicht selbst Richter und König sein und sagen, ja, okay, du musst so und so und so und so viel bezahlen, sondern es kommt aus dem Mitleiden mit dem Gegenüber und dass ich das Beste für meinen Nächsten will. Und dafür müssen wir zuerst lernen, auch loszulassen. Weil wenn wir loslassen, kommt dann unsere Reaktion zum Gegenüber nicht aus unseren Emotionen oder von oben herab oder aus einer Verletztheit, sondern sie ist getrieben von der Liebe, die Gott zu uns hat, und getrieben von der Liebe zum Gegenüber. Und wenn wir so miteinander umgehen, kann auch Heilung beim Gegenüber einsetzen. Kann er wieder Jesus begegnen? Kann er von Jesus rein werden? Ein dritter Punkt, das der König macht, er erließ ihm das Darlehen. Vergebung hat einen Preis. Und Vergebung ist nicht einfach und Vergebung ist auch nicht billig. Aber Vergebung lohnt sich. Mitzuleiden und loszulassen heißt auch, die Schuld nicht einzufordern. Doch die Schuld ist ja da, die gemacht worden ist. Der Schaden ist angerichtet. Was passiert damit? Der König erließ dem Knecht die unbezahlbare Schuld. Das Chaos war auch angerichtet und in der Abrechnung klaffte ein riesiges rotes Minus. Wer kommt für den Schaden auf? Der König tat es. Es ist ja eigentlich logisch. Er musste diese Schuld selbst ausgleichen. Wenn du jemandem Geld leihst und dann meinst, ach komm, muss es nicht zurückzahlen, dann heißt das, ich bezahle für diese Schuld. Ich bekomme das Geld nicht zurück. Ich bezahle. Entweder bezahlt der, der an dir schuldig geworden ist, und wir haben gesehen, das ist gar nicht möglich. Und es bringt uns ins Gefängnis. Oder du bezahlst selbst, und das ist Vergebung. Und es kann teuer werden. Vielleicht vertrauen dir Personen weniger, weil jemand Unwahres über dich erzählt hat. Oder ein Beziehungsbruch schmerzt dich extrem. Doch mit der Entscheidung zu vergeben, legen wir den Zorn beiseite und halten diese andere Person halten wir nicht mehr in unseren Gedanken gefangen. Wir geben sie frei. Man kann es auch vergleichen wie mit diesem Hemd, das hier vorne hängt. Vielleicht habt ihr euch schon gefragt, was da mit diesem Hemd, was es mit sich auf sich hat. Das hängt da und kann vielleicht mal so eine Schuld von einer Person symbolisieren, die dreckig geworden ist, weil sie schuldig geworden ist gegenüber dir, gegenüber mir. Und dann denkst du, gut, dass es da hängt, dann sehen die Schuld alle. Alle sollen es sehen, was sie gemacht hat. Und sie soll ruhig noch ein bisschen durchs Dorf laufen und alle sehen es. Und dann gibt es vielleicht Genugtuung für mich. Du willst, dass sie dafür bezahlt. Du willst, dass es einen Ausgleich gibt. Doch es hat einen Haken. Die Schuld bleibt immer vor Augen und sie nimmt uns in unserem Denken, in unseren Blicken immer wieder gefangen. Wir sehen wieder auf diese Person, diese Schuld ist da und wir erleben immer wieder den Schmerz, den wir erlebt haben. Und es zieht uns immer wieder mehr zusammen in uns. Immer wieder erlebst du das Schlimme oder das, was schmerzvoll war. Und entweder hältst du an diesem Schmerz fest, an dieser Schuld fest und denkst, ich schaue es noch ein paar Monate, ein paar Jahre an, vielleicht wird es sich selbst weglegen und einfach vergessen gehen. Oder du nimmst diese Schuld und lässt sie einfach los. Legst sie ab, hältst nicht mehr an dieser Schuld fest von dieser Person, vergibst. Aber das kann schwierig sein, weil du merkst, sie kann jetzt nicht mehr dafür bezahlen. Wer bezahlt dann? Ich bezahle, weil ich einfach sage, ist gut, ich vergebe. Ich denke nicht mehr dran. Ich rede nicht mehr drüber. Ich will nicht gefangen sein in dieser Sünde. Wenn wir unser Herz gegenüber den Menschen weich machen, uns innerlich bewegen lassen und vergeben, so wird auch unser Herz gegenüber Gott weich. Wenn wir es verhärten, dann bleibt unser Herz auch gegenüber Gott verhärtet. Und Fakt ist, und mit dem biegen wir in die Schlussgerade ein, Jesus ist der Gott, der sich aufgrund von dir innerlich bewegen lässt. Denn immer, wenn dieses Wort vom innerlich bewegt sein im Neuen Testament gebraucht wird, ist es in erster Linie auf Gott, den Vater oder auf Jesus bezogen. Ich möchte zwei Stellen vorlesen und ihr habt im Foyer auch ein Handout, wo die Skizze drauf ist und auch hinten verschiedene Stellen, um die es beim innerlich Bewegtsein geht. Matthäus schreibt über Jesus: Als er die Volksmengen sah, wurde er innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft und verschmachtet waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Matthäus 9. Oder im Gleichnis vom verlorenen Sohn. Und der Sohn machte sich auf und ging zu seinem Vater. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und wurde innerlich bewegt und lief hin und fiel ihm um seinen Hals und küsste ihn. Es gibt noch einige andere Stellen, ihr dürft die gerne selbst auch nachlesen. Jesus ist der König, der innerlich bewegt ist, wenn es um dich und um deine Schuld geht. Er weiß, dass wir niemals Genugtuung leisten können für das, was wir uns zu Schulden gekommen haben lassen. Für das, was war und für das, was kommt und für das, was ist. Wir können es nicht. Unsere Schuld ist zu groß. Wir können sagen, hab Geduld. Aber es nützt nichts. In 10 Jahren sind wir gleich noch da. Voller Schuld beladen. Aber Jesus, als der König, der sich erbarmt, leidet mit, wurde innerlich bewegt. Er gibt uns Freiheit. Er gibt uns los von der Sünde, obwohl wir die Bestrafung verdient hätten. Und er bezahlt restlos für unsere ganze Schuld. Die Vergebung, die wir von Gott erhalten, ist nicht eine oberflächliche Vergebung, einfach zum drüber hinwegschauen. Die Vergebung war teuer. Jesus, der Sohn Gottes, bezahlte als einzig Unschuldiger mit seinem eigenen Leben am Kreuz auf Golgatha für die ganze Schuld der Welt und für jede einzelne Schuld, die du und ich in unserem Leben haben. Jesus starb am Kreuz innerlich bewegt von uns, weil er wusste, dass du und ich diese Schuld niemals in Ewigkeit nicht abbezahlen könnten. Und Gottes Vergebung steht offen. Und sein Angebot gilt auch heute. Lass los von deiner eigenen Schuld. Lege deine Sünden beim Kreuz ab. Jesus hat für alles bezahlt. Und das ist etwas, das fällt uns je nachdem leichter. Eher leicht. Manchmal ist es auch eine Überwindung. Aber etwas, was uns definitiv schwer fällt, ist, lass auch los von der Schuld der anderen. Lass los. Begegne den Mitmenschen so, wie Gott dir begegnet. Und die Frage bleibt, welchen Lebensstil willst du aktiv leben? Der nicht vergebende Lebensstil in Gefangenschaft der Sünde oder der vergebende Lebensstil in Freiheit. Ich möchte beten. Jesus Christus, danke für deine Vergebung. Danke für das, was du am Kreuz vollbracht hast, dass du bezahlt hast für alles, für jede einzelne Schuld. Und wir können nichts dazu tun. Wir dürfen aber unsere Schuld, unsere Sünde, das, was wir gegen dich handeln, dir abgeben. Um Vergebung bitten. Und du bist der Gott, der vergibt. Und Jesus, hilf uns, damit wir auch die Barmherzigkeit, die wir von dir erleben, dürfen weitergehen an unseren Mitmenschen. Dass wir auch einen vergebenden Lebensstil mehr und mehr dürfen leben und entdecken, der geprägt ist von deiner Liebe, von deinem Erbarmen, von deiner Barmherzigkeit. Führe uns auf dem Weg von dem vergebenden Lebensstil mit dir zusammen. Amen.